Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Sachsen und Brandenburg haben am Sonntag gewählt und der AfD Rekordergebnisse beschert. Einmal mehr ist Sachsen das Bundesland, auf das alle Augen gerichtet sind. Hier hat die AfD ihr in Bundes- und Landtagswahlen bisher bestes Wahlergebnis bundesweit erzielt. Hier sorgten die Pegida-Demonstrationen dafür, dass die rechtspopulistische Welle in Schwung kam. Sind die Sachsen etwas Besonderes? Und waren sie immer schon so? Darüber spreche ich gleich mit Freya Klier, aber zuvor macht sich Arno Ozzesek Gedanken über Sachsen, den Rechtsstrahl und demokratische Traditionen.
Vorab ein dickes Lob für die Sachsen und zwar aus berufenem Munde. Die Sachsen verdanken das, was sie sind, nicht ihrer Gemütlichkeit, sondern ihrer Energie. Diese Energie hat einen Beisatz von Nervosität, ist aber trotzdem als Lebens- und Kraftäußerung größer als bei irgendeinem anderen deutschen Stamm. So Theodor Fontane in der autobiografischen Schrift von 20 bis 30, die in seinem Todesjahr 1898 erschien. Heute haben sich die meisten aus guten Gründen abgewöhnt, irgendwelchen Landsleuten pauschal Eigenschaften oder Charakterzüge zuzuschreiben. Die Sachsen, das sind nach rationalem Verständnis jene Menschen, die dauerhaft in Sachsen leben. Punkt. Das Bundesland Sachsen indessen hatte in den letzten Jahren oft eine schlechte Presse, die Fontanes damaliger Belobigung spottet. Über der Frage, warum ist Sachsen so rechts, haben sich ungezählte Publizisten den Kopf zerbrochen. Und die Gründe für ihr Grübeln sind unvergessen. Pegida startete in Dresden. Der NSU versteckte sich in sächsischen Städten. Der sächsische Verfassungsschutz war auf dem rechten Auge blind. Es gab und gibt fremdenfeindliche Übergriffe und häufig rechte Gewalt. Und nun hat die rechtspopulistische AfD, die sich selbst gern bürgerlich nennt, bei der Landtagswahl 27,5% der Stimmen abgeräumt. Das reicht nicht, um zu regieren, dürfte aber die CDU zu einem Dreierbündnis zwingen. Pointiert ausgedrückt, die sonstigen Parteien müssen sich in ihrer Not zu einer Anti-AfD-Koalition verbünden, zu der die eingeschrumpfte SPD kaum etwas beisteuern kann. Und das ausgerechnet in ihrem Stammland. 1863 wurde in Leipzig unter Ferdinand Lassalle der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet. August Bebel und Wilhelm Liebknecht prägten die sogenannte Eisenacher Richtung, die ab 1866 Sächsische Volkspartei hieß. 9 Jahre später schloss man sich zur Sozialistischen Arbeiterpartei zusammen, dem Vorläufer der SPD. Tatsächlich gab es im historischen Raum Sachsen während des 19. Jahrhunderts viele oft bürgerliche Initiativen, die ihren Einfluss auf Gemeinwesen und Staatsform geltend machten. In Dresden entstand 1831 ein radikaldemokratischer Bürgerverein. In dessen Auftrag verfasste der Rechtsanwalt Bernhard Moosdorf eine Konstitution, wie sie das sächsische Volk wünscht. Mitsamt dem Zusatz, und wird sie nicht gewährt, so pochen wir mit dem Flintenkolben an. Moosdorf wurde unter Revolutionsverdacht gefangen genommen und starb 2 Jahre später auf der Festung Königstein. Was nichts daran änderte, dass im Rahmen der offiziellen Verfassung von 1833 der Parlamentarismus an Bedeutung gewann. Das Bürgertum riss, wenn auch unter einem König, die gesellschaftlichen Willensbildungsprozesse und auch politische Verfahren an sich. Leipzig, ein Zentrum der Erhebung der 1848er Revolution, etablierte sich als Medienstadt, in der um Presse- und Meinungsfreiheit gerungen wurde. Die Frauenaktivistin Luise Otto Peters aus Meißen, Beiname Lerche des Völkerfrühlings, gründete mit anderen den Allgemeinen Deutschen Frauenverein, den ersten seiner Art. Kurz, Fontane hat nicht ins Blaue fantasiert, als er in Sachsen Energie am Werke sah. Heute jedoch werden die AfD-Erfolge in Sachsen oft darauf zurückgeführt, dass sich während der 40 Jahre DDR Unmündigkeit, Weltfremdheit und Autoritätsglaube breit gemacht hätten. Eine Diagnose, die komplett quer zu der Tatsache steht, dass die Revolution von 1989 ohne die Leipziger Montagsgebete und die Montagsdemonstrationen kaum möglich gewesen wäre. In historischer Perspektive, DDR-Zeit inklusive, ist Sachsen jedenfalls kein politisches Duckmäuserland, sondern eher ein Unruheherd, in dem viele fortschrittliche Ideen verwirklicht wurden. Gewiss, die sächsische AfD wird kaum jemand fortschrittlicher Ideen verdächtigen und noch weniger die rechtsextremistischen und neonazistischen Kräfte im Dunstkreis der AfD. Denn was diese beabsichtigen würde, radikal verwirklicht wohl bedeuten, dass Sachsen als einstige Wiege der Demokratie zu deren Bahre wird. Andererseits frage ich mich, kann es sein, dass der notorische Lärm und die Raufereien auf Sachsens Plätzen bei Außenstehenden größere Panik auslösen als bei den meisten Landesbewohnern selbst? Eben weil diese die harten Bandagen politischer Kämpfe seit jeher kennen? Ist es möglich, dass Demonstrationen à la Pegida und AfD-Wahlergebnisse eher der Ausdruck einer auf offene Auseinandersetzung gründenden Demokratie sind, als der Anbruch ihrer Abenddämmerung? Noch spricht einiges dafür, nicht zuletzt auch die stets beherzten Gegendemonstrationen, wie etwa kürzlich die Untalber-Demonstration in Dresden. Der Beisatz von Nervosität aber, den Fontane einst bei den Sachsen konstatierte, er ist heute auf die übergegangen, die das Land von außen betrachten.
Gedanken von Arno Otzesek waren das.